Die Radio Wissen. Update.
Donald Trump wird der neue Präsident der USA. Jubel bei seinen Anhängern, Überraschung, Schock und Besorgnis bei vielen Regierungen im Ausland, auch in Deutschland. Amerika hat gewählt, das ist unser Top-Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper, hallo.
Update.
Der US-Wahlkampf war so polarisierend und schmutzig wie selten. Am Ende die große Überraschung. Der als Außenseiter angetretene Trump hat das Rennen gemacht. Jetzt will er der Präsident aller Amerikaner sein.
To all Republicans and Democrats and Independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people.
Auch für seine Gegnerin Hillary Clinton, die er ja nach eigener Aussage ins Gefängnis bringen wollte, hatte er am Ende Respekt übrig und dankte ihr für ihren Einsatz. Sie selbst hat die Wahlniederlage jetzt auch öffentlich eingestanden.
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. And I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold.
Clinton konnte sich in Staaten mit vielen Wahlmännerstimmen wie Ohio und Florida nicht durchsetzen und auch nicht im wirtschaftlich schwachen Nordosten der USA. Kurz nachdem klar war, dass Trump der neue Präsident wird, kamen aus der ganzen Welt die traditionellen Gratulationen. Einer der ersten war der russische Präsident Wladimir Putin.
Wir haben seine Äußerungen im Wahlkampf gehört, dass er die Beziehungen zwischen Russland und den USA wiederherstellen will.
Russische Politiker halten es für möglich, dass die USA unter Trump zum Beispiel ihre Haltung zur Krim ändern könnten. In China, der EU und den meisten europäischen Regierungen überwiegt dagegen Skepsis. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Trump ihre Zusammenarbeit angeboten, aber unter der Bedingung, dass die USA die gemeinsamen Werte bewahren.
Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung.
Einiges davon hatte Trump im Wahlkampf in Frage gestellt. Zum Beispiel hatte er Muslime angegriffen und auch die deutsche Flüchtlingspolitik. Während AfD-Chefin Frauke Petry das Wahlergebnis bei Twitter als Zeitenwende bejubelte, zeigten sich Politiker aus der Bundesregierung und auch aus der Opposition besorgt. Grünen-Chef Cem Özdemir sieht die Demokratie in Gefahr.
Jetzt sind die, die uns die westlichen Werte gebracht haben, vom Glauben abgefallen. Die liberale Demokratie, die offene Gesellschaft, die Meinungsfreiheit, dass es Gewaltenteilung gibt. Das wird ja jetzt im Herzen, in der Herzkammer der Demokratie quasi in Frage gestellt.
Der linken Vorsitzende Bernd Rieksinger befürchtet, dass die USA auf dem Weg zu einer autoritären Gesellschaft sind. Und der SPD-Europapolitiker Martin Schulz sprach von einem Lehrstück für Europa.
Die Welle, in der wir weltweit sind, eine Welle des Protestes gegen die etablierte Politik, die drückt sich auch in diesem wahrscheinlichen Wahlergebnis aus.
Wofür steht Donald Trump? Ein pöbelnder, vielleicht sogar gefährlicher Populist, ohne jegliche politische Erfahrung? Einer, der möglicherweise aus der NATO aussteigt, wenn die anderen nicht mehr zahlen als bisher? Der im Alleingang mit Nordkorea verhandeln will und das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen will? Das alles hatte er im Wahlkampf ja angekündigt. Bei der Bundesregierung herrscht Unsicherheit, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der ARD.
Wir kommen jetzt in eine Phase nicht nur des Vakuums, des Wechsels der Administration, sondern auch vieler, vieler Fragezeichen. Was wird er von dem umsetzen? Was ist überhaupt sein Programm, was er im Wahlkampf gesagt hat?
Laut von der Leyen kennt die Bundesregierung zum Beispiel nicht Trumps Team, mit dem sie ja jetzt in Kontakt treten muss. Niemand hatte sich im Wahlkampf in Deutschland blicken lassen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier weiß nur eines schon sicher.
Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass amerikanische Außenpolitik für uns in der nächsten Zeit weniger vorhersehbar sein wird. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass Amerika geneigt sein wird, häufiger allein zu entscheiden.
Der US-Botschafter in Deutschland, John Emerson, übrigens ein Clinton-Anhänger, rät den Deutschen, gelassen zu bleiben.
Wissen Sie, manchmal, wenn Leute ins Oval Office kommen und dann die Last der Verantwortung auf ihren Schultern spüren, dann werden sie besonnen, vernünftig. Und sie ändern dann manchmal Standpunkte, die sie im Wahlkampf noch vertreten haben.
In der Wahlnacht hat Trump noch einmal seinen Grundsatz America First betont, aber auch, dass er fair mit anderen Staaten umgehen wolle. Egal, was er jetzt tatsächlich vorhat, den Widerstand von der Opposition braucht er nicht zu fürchten. Seine Republikaner haben für die nächsten 2 Jahre sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Mehr zur Stimmung in den USA nach der Wahl hört ihr gleich auch in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Tina Mixon ist außer sich vor Freude. Sie schreibt auf Trumps Facebook-Seite: Ich weine über den Sieg Gottes. Gott segne Sie, Mr. President und Vice President. Möge Gott Sie mit seiner Weisheit leiten. Auf deutschen Seiten in den sozialen Medien wird viel diskutiert. Guido Gossmann kommentiert auf Facebook die vielen Erklärungsversuche nach der Wahl. Dass es Protest war, haben wir jetzt verstanden. Vielleicht ist es tatsächlich wichtig zu verstehen, warum diese Menschen protestieren und sie nicht als Idioten, Gewalttäter oder überhaupt Täter zu verurteilen. Katrin Berger meint, zu einer erwachsenen Demokratie gehören Wähler, die über ein Mindestmaß an allgemeiner und politischer Bildung verfügen. Wir reden über ein Land, wo man die Menschen mit Warnhinweisen davor warnt, dass Pfiffi und Miets nicht in der Mikrowelle getrocknet werden dürfen und dass frischer Coffee to go heiß sein könnte. Viele twittern unter dem Hashtag NotMyPresident. SunshineM8016 meint, ich finde den Weg, für den sich unser Land entschieden hat, einfach ekelhaft. Und TheLastMinzi twittert, danke Hillary Clinton für den harten Kampf in den letzten 18 Monaten. Es tut mir so leid.
Was sonst noch wichtig war?
Einmal einen Anhang in einer Spam-Mail geöffnet und schon ist der Computer mit Viren infiziert. Der Bundestag kann davon ein Lied singen, aber auch Privatleute. Die Zahl der Spam-Mails mit Viren ist innerhalb eines Jahres um 1200% explodiert. Dagegen will die Bundesregierung mit einem Cybersicherheitsprogramm vorgehen, auch weil im Netz die freie Meinungsäußerung in Gefahr sei, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Wir erleben Desinformationskampagnen, denen auch Angriffe auf die IT von Regierung, Parlament oder Medienhäusern vorausgehen können. Wir wollen das verhindern, wir wollen das aufdecken und aufklären. Wir wollen, dass hinter einer Meinung auch eine Person steht und nicht eine Maschine, die manipulativ eingesetzt wird.
Bei Hackerangriffen sollen künftig mobile Einsatzteams des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie helfen und schon Kinder sollen in der Schule aufgeklärt werden über die Gefahren von Spam-Mails und Hackern. Die EU geht weiter auf Distanz zur Türkei, auch was die Beitrittsverhandlungen angeht. Sie wirft der Türkei Rückschritte bei Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit vor. Die EU-Kommission hat ihren neuen Bericht dazu veröffentlicht, ob die Türkei bereit für einen Beitritt ist. Seit dem Putsch hat sich die Lage dort aber nach ihrer Ansicht sehr verschlechtert. Besonders besorgt ist Erweiterungskommissar Johannes Hahn wegen der Menschenrechtslage und weil kurdische Abgeordnete verhaftet worden sind.
Der große Umfang und die kollektive Natur der Maßnahmen, die in den letzten Monaten ergriffen wurden, werfen ernste Sorgen auf. Die Türkei als Beitrittskandidatin muss den Rechtsstaat und die Grundrechte betreffend höchsten Maßstäben gerecht werden. Und da kann es keine Kompromisse geben.
Europaabgeordnete hatten vor der Veröffentlichung des Berichts gefordert, die Beitrittsgespräche abzubrechen. So weit ging die EU-Kommission wie erwartet nicht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte die EU auf, schnell eine endgültige Entscheidung über den Beitritt zu treffen. In den letzten Monaten hat es nach Zahlen vom Verfassungsschutz weniger Demos von Rechtsextremisten gegeben. Von Juli bis September gab es demnach bundesweit 83 Aufmärsche von Rechten und damit weniger als in den Monaten der ersten Jahreshälfte. Im ersten Quartal hatte es mehr als 200 gegeben. Nach Angaben des Verfassungsschutzes ist nicht nur die Zahl der Demos gesunken, sondern auch die Zahl der Teilnehmer. Im ersten Quartal gingen fast 26.000 Rechtsextreme auf die Straße, jetzt waren es nur noch rund 5.000. Pegida-Demos wurden nicht mitgezählt, weil der Verfassungsschutz die als nicht rechtsextremistisch einstuft.
Und sonst in der Welt?
Die indische Regierung greift im Kampf gegen Korruption und Geldwäsche zu drastischen Mitteln. Sie hat in der Nacht alle 500- und 1.000-Rupien-Scheine für ungültig erklärt. Gültig sind nur noch kleine Scheine bis maximal 100 Rupien. Das sind gerade mal 1,35 Euro. Die Entscheidung dazu kam kurzfristig. Erst gestern Abend hatte Premierminister Narendra Modi das im Fernsehen angekündigt. Er will damit erreichen, viele Milliarden an Schwarzgeld aus dem Verkehr zu ziehen oder wenigstens festzustellen, wo das Geld steckt. Bis zum Jahresende können die alten Scheine auf ein indisches Konto eingezahlt oder gegen neue 500- und 2.000-Rupien-Scheine umgetauscht werden. Das Auswärtige Amt wies Reisende darauf hin, dass es in den nächsten Tagen nicht einfach sein wird, in Indien Bargeld abzuheben. Touristen dürfen zwar weiterhin am Flughafen Geld tauschen, allerdings nur bis zu 5.000 Rupien. Das sind umgerechnet gerade mal 70 Euro. Die chinesische Regierung will regierungsunabhängige Organisationen stärker kontrollieren. Für NGOs könnte das bedeuten, dass sie bald nur noch sehr eingeschränkt in China arbeiten können. Konkret sehen die Pläne der Regierung so aus, dass sich die NGOs einen staatlichen Partner suchen. Dann müssen sie sich in den Regionen registrieren lassen, in denen sie aktiv sein wollen. Die Regierung will ihnen vorschreiben, welche Aktivitäten erlaubt werden und welche nicht. Vor allem deutsche Stiftungen, die bestimmten deutschen Parteien nahestehen, werden diese Voraussetzungen wahrscheinlich nicht erfüllen können. Ihre Arbeit wäre damit illegal. Das neue Gesetz in China soll ab dem 1. Januar 2017 gelten. Jede zweite muslimische Frau in Indonesien ist beschnitten. Die indonesische Regierung will jetzt etwas dagegen unternehmen, dass weiterhin Mädchen beschnitten werden. Dafür hat die Frauen- und Jugendministerin eine Einsatzgruppe gegründet. Die soll religiöse Führer und Frauenorganisationen dazu bringen, gemeinsam gegen die Genitalverstümmelung vorzugehen. Die Beschneidung von Frauen hat in Indonesien eine lange Tradition. Die Muslime im Land sehen es als ihre religiöse Pflicht an, Jungen und Mädchen zu beschneiden. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern werden die Mädchen hier schon einige Monate nach der Geburt beschnitten.
Wissensnachrichten.
Wahlen, Wahlen, Wahlen. Wenn ihr heute das Gefühl habt, es geht um nichts anderes mehr, dann fühlt euch hiermit bestätigt. Es geht jetzt nochmal um eine Wahl in den USA. Die hat aber nichts mit Trump zu tun, sondern in Florida. Da durften die Bewohner gestern noch über was anderes abstimmen. Darüber, ob sie wollen, dass gentechnisch veränderte Mücken in ihrem Bundesstaat freigelassen werden. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten ist jetzt da. Warum will man sowas überhaupt machen?
Weil man der ägyptischen Tigermücke was entgegensetzen will. Die breitet sich nämlich in den USA immer weiter aus und überträgt Krankheiten, darunter auch das Zika-Virus. Und allein in Florida haben sich dieses Jahr mehr als 1000 Leute über die Mücken mit Zika infiziert.
Zika, das ist ja das Virus, das für Schwangere so gefährlich ist.
Genau, die Babys, die könnten später mit einem zu kleinen Kopf und massiven Hirnschäden geboren werden. Aber auch Erwachsene können in seltenen Fällen zum Beispiel Lähmungen kriegen. Also auf Zika hat man in den USA ziemlich wenig Lust. Und eine Möglichkeit dagegen zu kämpfen, ist eben gentechnisch veränderte Mücken auszusetzen. Und ob man das jetzt testweise auf einer Insel der Florida Keys machen soll, darüber haben Wähler ganz unten an der Südspitze von Florida gestern abgestimmt. Insgesamt war die Mehrheit dafür. Auf der betroffenen Insel, interessanterweise, war die Mehrheit dagegen. Und jetzt hat die Politik das letzte Wort, ob es im Frühjahr losgehen kann.
Und was genau können dann diese Mücken aus dem Labor?
Also wichtiger ist eher, was sie nicht können. Das sind alles Männchen, die sollen sich mit den wilden Tigermückenweibchen paaren. Und der Clou ist, dass der Nachwuchs auf Dauer nicht lebensfähig ist. Also er kann sich selber dann nicht mehr fortpflanzen auch. Und dadurch soll die Mückenpopulation drastisch schrumpfen. Das hat woanders auch schon ganz gut geklappt. Da sind die Mückenbestände auf ein Zehntel zurückgegangen.
Das klingt ja schon mal ganz gut, aber bei Gentechnik gibt es ja immer Risiken, oder?
Ja, es gibt natürlich auch Gegner der Tests, die sagen, wenn wir am Erbgut der Mücken rumdoktern und die dann in die Natur entlassen, wer weiß, was da passieren könnte. Es gibt eine ganze Menge Forschungslabors weltweit, die gentechnisch veränderte Mücken züchten, auch zum Beispiel Malaria einzudämmen. Die Variante in Florida, die dürfte jetzt nicht so große Auswirkungen auf die Umwelt haben, weil die wird ja gerade so gezüchtet, dass sie sich selbst möglichst ausrottet. Ganz wird man das aber wohl kaum schaffen mit der Ausrottung. Es kommen ja auch immer wieder neue Eier in Autoreifen, Lieferungen oder woher auch immer. Und Gentechnik ist da letzten Endes nur eine Maßnahme von vielen, um Krankheiten wie Zika einzudämmen. Also neben Moskitonetzen, Chemikalien und noch anderen Sachen. Aber auch für Europa ist das Ganze eigentlich ganz interessant, weil eben auch hier Tigermücken auf dem Vormarsch sind.
Da könnte der Klimawandel auch noch nachhelfen. Um den geht es auch in einer anderen Studie, in der heißt es so in etwa: Es wird alles immer schlimmer mit dem CO2, aber es hätte auch noch schlimmer kommen können.
Ja, genau. Und da können wir uns direkt mal bei den Pflanzen bedanken. Denn das Forscherteam unter Leitung der Uni Berkeley hat rausgefunden, die Pflanzen saugen einen guten Teil des Kohlendioxids wieder aus der Luft. Und zwar viel mehr als früher. Also laut der Studie ist der CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre seit den 50ern immer schneller gestiegen. Und ab dem Jahr 2002 ging es aber langsamer aufwärts.
Und da haben dann die Pflanzen gebremst.
Ja, die Wissenschaftler erklären, dass das viele CO2 in der Luft die Pflanzen dazu anregt, noch mehr zu verstoffwechseln und damit auch schneller zu wachsen. Innerhalb von 50 Jahren haben die Bäume und anderes Grün ihren Kohlendioxidverbrauch verdoppelt. Aber natürlich ganz aufhalten können sie die Erderwärmung leider nicht. Der Mensch bläst deutlich mehr CO2 in die Luft, als die Pflanzen aufnehmen können. Und so gibt es trotzdem jedes Jahr neue Rekorde, wie viel CO2 schon in unserer Atmosphäre ist.
Mit Rekorden geht es direkt auch weiter, nämlich aus der Tierwelt.
Da geht es um die Frage, wer fliegt schneller, Vögel oder Fledermäuse? Bisher hat man immer gesagt, die Vögel, die liegen vorne, weil die Fledermäuse haben mit ihrer Flügelform aerodynamisch einen ziemlichen Nachteil und sind deshalb langsamer. Jetzt melden aber Forscher aus Konstanz und den USA einen neuen Geschwindigkeitsrekord bei der brasilianischen Bulldog-Fledermaus. Die schafft angeblich bis zu 160 Kilometer in der Stunde. Damit können Vögel ziemlich einpacken. Die Mauersegler erreichen so 112 Kilometer pro Stunde maximal. Im Sturzflug geht es bei Raubvögeln sogar bis zu 300 Stundenkilometer, aber das gilt natürlich nicht so richtig. Aber man muss auch sagen, ganz vom Thron gestoßen sind die Mauersegler noch nicht. Es gibt noch ein bisschen Uneinigkeit darüber, wie der Fledermausrekord genau gemessen wurde.
Also da bleiben wir für euch dran. Danke, Sophie.
Wetter.
In Deutschland bleibt der Abend bewölkt und grau. Im Westen und Südwesten regnet es, über 400 Metern fällt Schnee. Heute Nacht bleibt es wolkig und in vielen Orten wird es nebelig. Die Temperaturen können bis zu minus 2 Grad sinken und damit kann es stellenweise auch glatt werden. Morgen kommt dann stellenweise die Sonne durch und es bleibt trocken. Nur im Süden kann es noch regnen. Die Temperaturen dazu zwischen 1 und 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.